Liebe Gemeinde, ein Bild sagt oft mehr als 1000 Worte. Das kennen wir alle aus unserem Leben. Und deswegen ist auch unser Herr Jesus ein Meister der Bilder, der Gleichnisse, der Vergleiche gewesen und hat damit uns viel zu denken gegeben und hat da viel hineingelegt, damit wir es entdecken dürfen, was mit seinem Willen, mit dem Reich Gottes es auf sich hat. Man sagt dem Apostel Paulus nach, dass er dem gegenüber eher trocken schreibt. Damit tut man ihm aber Unrecht, denn ihm verdanken wir ein Bild, ein Vergleich, der von fundamentaler Bedeutung ist für jeden Gläubigen und auch für die Gemeinde. Wir wären ärmer, wenn es diesen Vergleich und seine Auslegung nicht gäbe, nämlich der Vergleich der Gemeinde mit einem Körper, mit einem Leib, weshalb er auch der Leib Christi genannt wird. Es ist Pfingsten einfach mehr geschehen, als dass der Geist Gottes nur Einzelne erfüllt hat. Wir dürfen das Wirken des Heiligen Geistes nicht auf uns Einzelne nur beziehen, sozusagen privatisieren, sondern, das ist das Erste, die Gemeinde als Leib Christi ist eine Schöpfung des Heiligen Geistes. Wir wurden zu einem neuen Leib verbunden, getauft, sagt Paulus einmal. Als zu Pfingsten die Menschen sich zu Tausenden bekehrt haben, haben sich wohl Einzelne bekehrt und haben den Geist empfangen. Aber sofort hat der Geist daraus eine neue Gemeinschaft geformt. Wir finden im 1. Korintherbrief, Kapitel 12, Vers 12 und 13, folgende Hinweise. Da schreibt Paulus, denn wie der Leib einer ist und doch viele Glieder hat, alle Glieder aber des Leibes, obwohl sie viele sind, doch ein Leib sind, so auch Christus. Denn wir sind durch ihn durch einen Geist zu einem Leib getauft. Wir seien Juden oder Griechen, Sklaven oder Freie und sind alle mit einem Geist getränkt. Alle Einzelnen, die zum Glauben an Jesus kommen, verbindet er, der Heilige Geist, zu einer Gemeinschaft, zu einer Gemeinde, zum Leib Christi. Dies zu bilden aus Menschen von allen Völkern und Nationen ist ein wunderbarer Plan Gottes von Ewigkeit her, der nach Jesus und durch Jesus, durch den Heiligen Geist endlich wirksam geworden ist. Und wir alle dürfen daran Anteil haben. Die Gemeinde ist der vom Heiligen Geist gewirkte Leib Christi. Genauso ist vielmehr dabei auf alles, was wir von Jesus hören, vom Heiligen Geist gewirkt, vom Anfang an bis zum Ende. Wodurch wurde Jesus gezeugt? Durch den Heiligen Geist, wie uns die Bibel sagt. Und wie hat Jesus gewirkt? In der Kraft des Geistes. Und Jesus kam in der Kraft des Geistes wieder nach Galiläa, nach seiner Fastenzeit. Und da hat er seinen Auftrag in Nazareth erklärt und beginnt mit den Worten, der Geist des Herrn ist auf mir, weil er mich gesalbt hat, zu verkünden das Evangelium dem Armen. Er hat mich gesandt, zu predigen den Gefangenen, dass sie frei sein sollen, und den Blinden, dass sie sehen sollen, und den Zerschlagenen, dass sie frei und ledig sein sollen, zu verkündigen ein Gnadenjahr des Herrn. Wirkungen Jesu durch den Heiligen Geist und auch sein Leiden und Sterben geschah in der Kraft des Heiligen Geistes. Darauf gibt uns Hebräer 9 einen Hinweis, wenn es heißt, um wie viel mehr sind wir denn, wird das Blut Jesu, der sich selbst als Opfer ohne Fehl durch den ewigen Geist Gott dargebracht hat, unser Gewissen reinigen von den toten Werken, dass wir dienen dem lebendigen Gott. Durch den ewigen Geist, in dieser Kraft, hat Jesus ein Opfer gebracht. Darum hat es auch ewige Wirkung. Also alles, was der Heilige Geist an Jesus gewirkt hat, ist dann auch ein Hinweis auf deinen geistlichen Leib, die Gemeinde. Dennoch, so ist es gewesen. Die Gemeinde wurde gezeugt zu Pfingsten. Die erste Gemeinde, die entstanden ist. Die Glaubenden, die Gläubigen empfangen den Heiligen Geist. Und sie werden vom Heiligen Geist zugerüstet, zu leben und zu dienen. Überall, wo Gemeinden entstehen durch die Wirkung des Heiligen Geistes, stattet er die Einzelnen mit Gnadengaben aus, mit geistlichen Fähigkeiten, die zum Wachstum und zum Gedeihen dieses ganzen Körpers beitragen. Die Gemeinde ist also als Leib Christi die Schöpfung des Heiligen Geistes. Und darum zweitens hat durch den Heiligen Geist er jedem einzelnen Glied an diesem Leib auch Gaben gegeben. Das kann ich mit der natürlichen Geburt und Werdegang eines Menschen gut vergleichen. Mit jeder Geburt wird jedem Menschen etwas mitgegeben, Anlagen in die Wiege gelegt, bestimmte Begabungen, bestimmte Charaktermerkmale, körperliche Eigenschaften, die sich im Lauf seines Lebens entfalten. Genauso ist auch die geistliche Geburt ein geistlicher Schöpfungsakt durch den Heiligen Geist, der dem Wiedergeborenen geistliche Anlagen mitgibt. Das Grundcharisma ist das ewige Leben in Jesus Christus, sagt Paulus in Römer 6. Gottes Gabe ist das ewige Leben in Christus, unserem Herrn. Und indem dieses Charisma, dieses Leben Jesu in uns hineingegeben wird, wird sich daraus entfalten, was er in uns angelegt hat und was er dort hineinlegt. Das nützt aber alles nichts. Natürliche oder geistliche Gaben nützen nichts, wenn wir sie nur für uns behalten, wenn wir sie nur für uns praktizieren oder wenn wir sie gar brach liegen lassen. Sie wirken und werden zum Segen nur in der Gemeinschaft. Erst in der Gemeinschaft des Leibes Christi entfalten sich unsere Begabungen und Fähigkeiten. So ist das auch allgemein in der Gesellschaft. Denken wir nur an die gegenwärtige Situation, die vielen Flüchtlinge, die in unser Land kommen. Hier müssen alle miteinander wirken, damit diese Aufgaben gelöst werden. Die Behörden, die Regierung, die örtlichen Stellen, die die Flüchtlingsheime unterhalten, die vielen ehrenamtlichen Helfer. Das muss alles möglichst gut koordiniert werden, Hand in Hand gehen, damit eine solche gesellschaftliche Aufgabe gelöst werden kann. So besteht auch die Gemeinde aus vielen einzelnen Christen, die genauso mit unterschiedlichen Gaben und Fähigkeiten ausgestattet worden sind. Wenn die Körperschaft Gemeinde lebendig sein will, wenn der Leib Christi leben soll, müssen wir als Einzelne unsere Gaben einbringen und einsetzen und nicht für uns behalten. Es gibt kein Leib, kein Glied am Leib Christi, das nicht wenigstens ein Charisma, nicht wenigstens eine Gabe von Gott bekommen hat. Oder möchtest du wie ein Blinddarm sein, der überflüssig ist? Meistens sind es sogar mehrere Gaben, eine Kombination von verschiedenen Gaben, die Gott einem, der Heilige Geist, in die Wiege der neuen Geburt legt, damit sie wachsen und entfalten. Manches kommt später auch noch dazu. Das ist so, wie Paulus klassisch gesagt hat im Römer 12, Vers 4 bis 6. Denn wie wir an einem Leib viele Glieder haben, aber nicht alle Glieder dieselben Aufgaben, so sind wir viele ein Leib in Christus, aber untereinander ist einer des anderen Glied und haben verschiedene Gaben nach der Gnade, die uns gegeben ist. Ich frage dich, kennst du deine Begabungen, die Gott dir geschenkt hat, damit du sie einsetzt im Leib Christi? Manche sagen, naja, das ist anmaßend, zu wissen, womit ich begabt bin. Das ist Hochmut. Aber seht mal, wenn jemand irgendwo eine Berufsausbildung sucht, dann fragt er ja auch, bin ich dafür geeignet? Seine Begabungen sind oft ein Hinweis darauf, welchen Beruf er ergreifen soll. Wie können wir sagen, ist es überheblich, von deinen Begabungen zu wissen? Das ist doch etwas ganz Natürliches. Wenn du es schon weißt, dann setz sie bitte ein. Oder frage jemanden in der Gemeindeleitung, der dir helfen kann, wo du mit deinen Gaben wirken kannst. Oder wenn du unsicher bist, ob du diese Gabe hast oder nicht, sprich doch die Gemeindeleitung an. Wir können dir helfen, das herauszufinden. Und andere unter uns können das auch. Manchmal liegt ein Hinweis für eine Gabe darin, was uns am Herzen liegt, was Gott uns wichtig gemacht hat, wo wir merken, das liegt uns. Also, du kannst gut zuhören und andere kommen gern zu dir, um deinen Rat zu bekommen. Das könnte ein Hinweis auf die Gabe der Seelsorge sein. Du liest viel in der Bibel und erkennst dort immer viele Zusammenhänge. Dir geht ein Licht nach dem anderen auf. Du bist begeistert davon und du möchtest gerne weitergeben, weil es dich so bewegt. Vielleicht hast du die Gabe der Lehre bekommen, um sie einzusetzen. Oder du hast öfter mal innere Eindrücke in Bildern oder Gedanken über die Gemeinde oder über Einzelne, die nicht aus dir kommen. Dann könnte das ein Hinweis darauf sein, dass du prophetisch begabt bist. Oder du gibst gerne viel weg, du freust dich, wenn vieles, was du hast, einfach anderen gegeben wird, damit ihnen geholfen wird und du gibst dich mit deinem Minimum zufrieden. Vielleicht ist es die Gabe der Freigebigkeit. Dir brennt das Herz, wenn du Menschen in Not siehst. Du kannst einfach kaum weitermachen, wenn du die Bilder siehst, die dich erreichen. Wenn du Menschen siehst in der Gemeinde, die leiden, dann rührt es dich an. Vielleicht ist es die Gabe der Barmherzigkeit, die dir geschenkt ist. So könnte ich über jede einzelne Gabe fortsetzen und zeigen, dass es hier Anknüpfungspunkte gibt, Hinweise gibt. Es muss nicht sein, aber es könnte sein. Darum denk doch mal darüber nach, geh doch mal ins Gebet darüber. Lies mal die Bibelstellen mit den Geistesgaben und den Gnadengaben. Und lass den Herrn zu dir sprechen, damit dir klar wird, welche Gabe er dir gegeben hat, damit du als Glied am Leib Christi mit deinen Gaben, mit deinen Gaben dienen kannst. Hören wir genau hin, wenn Paulus sagt, untereinander ist einer des anderen Glied. Wir sind also nicht nur vom Haupt her gesteuert, sondern einer ist des anderen Glied. Das heißt also, wir hängen alle aneinander. Wir sind alle voneinander abhängig. Wir sind aufeinander angewiesen, wie ein Netzwerk. Jeder ist gebraucht, jeder Einzelne. Kann jemand fragen, was hat denn meine Hand mit dem Magen zu tun? Naja, ganz viel. Wenn ich mit meiner Hand dem Körper nicht Speise zuführe, dann wird der Magen nicht zu essen kriegen und auf Dauer wird man sterben. Und die Hand hängt vom Magen ab. Wenn der Magen nichts kriegt und der Körper schwach wird oder gar wie mehr, dann kann doch die Hand nichts mehr anstellen. Ein kleines Beispiel von vielen. Also jeder Einzelne hat eine Gabe an diesem Leib bekommen, als Glied. Entscheidend ist nun, wie wir damit umgehen, was wir bekommen haben. Ich komme wieder auf die Gemeinde Korinth zu sprechen. Die Gemeinde Korinth war reich an Geistesgaben, so scheint es jedenfalls, mehr als viele andere Gemeinden. Das kommt daher, dass sie aus sehr vielen einfachen und armen Leuten bestand in einer Hafenstadt Korinth. Und die hat Gott ganz besonders wertgeschätzt und ihnen besonders viele Gaben gegeben. Aber trotzdem herrschten in der Gemeinde Spaltungen, es war Streit da, Egoismus, Unmoral. Gott geht ein Risiko ein, wenn er uns Gaben gibt. Das Risiko nämlich, dass wir seine Gaben missbrauchen, indem wir mit den Gaben zu Trennungen und Spaltungen in der Gemeinde, zu Gruppchenbildung in der Gemeinde kommen. Risiko, die Gabe missbrauchen, indem wir uns selbst profilieren mit dem, was wir vor Gott geschenkt bekommen haben, um selbst gut dazustehen, um uns zu präsentieren. Oder damit wir damit andere bevormunden und sie herabsetzen, weil wir ja die Erkenntnis oder das haben, was Gott uns gegeben hat. Wir können es auch anders sagen. Welch großes Vertrauen hat Gott bewiesen, dass er uns so reichhaltig mit seinen Gaben beschenkt, die einfach austeilt, und zwar ohne, dass er dabei nach unserem Reifegrad fragt. Selbst eine fleischliche Gemeinde von Korinth war reich begabt. Sie mussten nicht erst geistig werden, um ihre Gaben zu empfangen. Es sind ja Gnadengaben, das heißt Geschenke, keine Gratifikationen für verdiente Gemeindemitglieder. Sie sind unverdiente, unverdienbare Geschenke. Und bloß weil sie vorhanden sind, ist damit noch keine Reife angesagt. Übrigens, Gott bindet diese Gaben nicht auch an Altersgruppen, also erst ab 18. Sondern auch junge Leute, Kinder, Jugendliche können von Gott ihre Gaben empfangen und sie können mit ihnen leben und sie einsetzen. Geistliche Reife hat nichts mit den Gaben zu tun. Sondern die Reife kommt, indem die Früchte des Geistes sich entfalten. In erster Linie nämlich die Liebe. Die Liebe ist keine Geistesgabe im Sinne der Geistesgaben, sondern eine Frucht, die der in uns gelegte Heilige Geist zur Entfaltung bringen will. Das ist wichtig zu unterscheiden. Sonst gibt es kein fruchtbares Gemeindeleben, wenn die Entfaltung der Gaben nicht eingebettet ist in die Frucht des Geistes, in die Liebe vor allem. Von der Paulus, der schreibt, die Frucht des Geistes ist Liebe und dann kommen die anderen hinterher. Deswegen, wenn wir unsere Gaben praktizieren, es in der Liebe zu tun, die das Beste der Gemeinschaft will und nicht den eigenen Vorteil. In der Demut, die beherzigt, dass auch ich auf den Dienst anderer angewiesen bin. Leib, Gemeinde als Leib Christi heißt, Christus existiert in dieser Welt als Gemeinde. Ich will das mal so sagen. Die Charismen und Geistesgaben sind die Fähigkeiten Jesu in seiner Gemeinde, in seinem Leib. Während die Früchte des Geistes der Charakter, das Wesen Jesu sind. Die Gaben des Geistes sind die Fähigkeiten des Leibes Christi. Die Früchte ist das Wesen und die Art Jesu, die sich dabei ausprägt und dabei zum Ausdruck kommt. Das gehört beides zusammen. Und das verbindet sich mit der Einsicht, dass die Charismen zum Dienst gegeben sind. Und dient einander, sagt Petrus einmal, an jedem mit der Gabe, die er empfangen hat, als gute Haushalter der mancherlei Gnade Christi. Dient einander mit diesen Gaben. Und das sind viele, viele ganz einfach auch praktische Begabungen, die sich da zeigen, die da deutlich werden, die zu Schwerpunkten werden im Leben eines Menschen. Wenn er Gott seine Neigung, seine Begeisterung fürs Kochen übergibt, macht er daraus einen geistlichen Schwerpunkt in seinem Leben, mit dem er anderen dienen kann, auch in der Gemeinde zum Beispiel. Es ist zu anderer Zeit nötig, darüber weiter zu sprechen. Zum Schluss: Die Gemeinde ist das Werk des Heiligen Geistes, der Jesus lebendig macht als den Körper der Kirche. Das ist viel mehr als nur ein Gleichnis. Das nützt sich, es im Kopf zu haben. Wir müssen es im Herzen haben. Es muss in unsere Motive hinein, unser Verhalten, unsere Hände, unser Tun. Darum ist es so wichtig, dass wir uns als Gemeinde als eine Einheit verstehen. Ein Leib und ein Geist, sagt Paulus. Das Bild vom Leib, der eine geschlossene Einheit ist für sich, ist ein Bild für die Einheit der Gemeinde. Nur in dieser Einheit kann das sich alles entfalten und wenn es diesem dient. Darum geht es darum, dass wir alles Eigene zurücktreten lassen müssen. Alles, was nur uns mit in den Mittelpunkt stellen will. Alle guten Ideen, die wir vielleicht haben, unsere Anliegen, die wir so auf dem Herzen haben, die so wichtig sind. Alles einfach ihm hinlegen, dass er uns verändert. Vieles ist Ausdruck einer ungeheiligten Individualität. Die und in die Schule, in die Veränderung Christi hineinfinden müssen. Es gibt in unserer Zeit so viel ungeheiligten Individualismus. Auf allen Ebenen hakt jede Hake nur zu sich hin. In der Politik und in den Parteien und in den Staaten, in den Krisenländern der Erde. Und die Menschen gehen kaputt dabei. Hier gilt es, ein Gegengewicht zu setzen. Gott will in der Gemeinde zeigen, wie das ist, wenn man ein Individuum ist, eine einzelne von Gott originär geschaffene Person, aber zugleich in dieser Vielfalt man eine Einheit bildet, man zusammenwirkt und nicht jede Gruppe, jeder Einzelne für sich. Zum Leib Christi gehört auch, dass eine Gemeinde eine betende Gemeinde ist. In vielen einzelnen Gebetszellen, aber auch in der größeren Gemeinschaft, wie etwa in einem Gottesdienst oder einer kleinen Gebetsgemeinschaft oder einem Gebetsabend. Der Heilige Geist will das schenken, dass er uns inspiriert. Es heißt einmal auf Israel bezogen, ich will ausgießen den Geist der Gnade und des Gebets. Der Gnade der unbedingten Annahme und Liebe Gottes für jeden Einzelnen und ein Geist des Gebets, dass ein Gebetsgeist unsere Gemeinde erfasst, dass wir ein Anliegen haben, auch miteinander die Gegenwart Gottes zu suchen, zu beten. Dass der Gebetsabend nicht eine Gruppe von einzelnen wenigen ist, sondern dass er mehr Zulauf hat, dass dort eine gebetende Gemeinde geformt werden kann. Dann wird eine Gebetsgemeinschaft mehr sein, als nur wenn Einzelne zusammenkommen und beten. Gebetsgemeinschaft im tiefen Sinn ist nicht nur, dass 5 oder 10 oder 20 Leute nur ihre Anliegen haben und nur für sich beten oder das, was ihnen wichtig ist. Und dann betet man seine Gebete runter und dann ist man fertig. Wir haben auch wenig verstanden davon, wenn eine Gebetsgemeinschaft eine vom Heiligen Geist inspirierte Gebetsgemeinschaft ist. Wenn wir in den Fluss des Heiligen Geistes hineinkommen und wir beten, ist was völlig anderes. Wenn einmal alles abgeflossen ist, was wir selbst so mitbringen, dass wir dann ruhig werden und dass der Geist Gottes dann seine Anliegen in und durch uns bringen kann. Dass der Strom des Geistes Gebetes uns erfasst. Das wird ein anderes Beten sein. Dann tauchen wir ein in den Geist des Gebets. Dann geben wir ihm Raum. Dann inspiriert er uns zum Beten. Dann spricht er uns durch Bibelworte, die er uns eingibt oder an die er uns erinnert. Durch Eindrücke, die wir bekommen. Durch Bilder, die wir wahrnehmen. Durch Impulse, die einzelne Bete empfangen. Wort der Weisheit, Wort der Erkenntnis und wir das einander weitergeben. Dann kann das geschehen, dass diese Gaben auch in einer Gebetsgemeinschaft sich entfalten und auf einmal wirksam werden und wir voneinander profitieren, wir ausgerichtet werden, wir erfrischt werden. Ich wünsche es mir, dass wir es lernen, als Gemeinde solche Gebetsgemeinschaft zu werden. Raum haben, dass Gott mit seinem Geist, seinen Gaben dort wirken kann. Wo wir dann Gott untereinander dienen können. Aus diesem Grunde lade ich herzlich zum nächsten Gebetsabend jetzt am Mittwoch ein. Da wollen wir einmal von dem herkommen, dass nicht wir unsere Gebetsanliegen bringen, sondern dass wir Gott loben und preisen, ihn in den Mittelpunkt stellen und dann darum beten, dass der Geist des Gebets uns erfasst, dass wir so einen Gebetsabend haben, die vom Heiligen Geist inspiriert ist und nicht von uns. Ich habe am Ausgang einige Gedanken zu dieser Art des gemeinsamen Gebetes ausgelegt. Bitte nehmt es euch einmal mit, lest es euch einmal durch, betet darüber. Den Hauskreisleitern habe ich jeweils ein Blatt auch in ihre Fächer gelegt. Lasst uns an dieser Stelle beim Heiligen Geist praktisch werden, nicht nur Theoretiker. Und Gott wird uns segnen und wird uns seinen Weg dabei führen, so wie er es mit uns vorhat. Zur Erinnerung: Die Gemeinde ist der Leib Christi, den der Heilige Geist geschaffen hat. An diesem Leib hat er jedem eine, wenn nicht mehrere Gaben gegeben. Und jetzt kommt es darauf an, dass und wie wir sie einbringen. In der Gemeinde oder eben auch in einer Gebetsgemeinschaft. Der Geist Gottes möge uns segnen und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes ganz stark unter uns werden, damit sein Name, der Name Jesus, dadurch verherrlicht wird.